Heute ein Update mit Sarah Lüngen von The Changency.
Was wir womöglich ein bisschen anders machen als andere, ist, dass für uns halt so dieses Thema Motivation und Empowerment und Enthusiasmus, das ist halt das, womit wir arbeiten. Und wir haben auch eine gute Portion Humor, weil das Thema ist einfach unheimlich schwer.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Sarah Lüngen erneut im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Sarah ist Mitgründerin von The Changency, einer Agentur für nachhaltigen Wandel. 2001 ging es da los. Vor anderthalb Jahren hatten wir nochmal gesprochen. Es gab Updates. Jetzt ist sie das dritte Mal hier. Es gibt wieder ein Update. Mal schauen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Hallo, Sarah.
Hallo.
Wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, ist eine Menge passiert. Seitdem ist noch mehr passiert. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Aber direkt vorneweg, so Promo klassisch, oben an die große Glocke hängen sozusagen. Ich hatte gesehen, vor kurzem warst du sogar in der Tagesschau beziehungsweise in dem Tagesschau-Update Wirtschaft, also im Fernsehen zu sehen. Erzähl mal, wie das zustande kam.
Ja, das kam eigentlich ganz unspektakulär zustande, dass mich die Redakteurin angefragt hat, ob ich dazu ein Interview geben möchte. Und ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Mensch, der total gerne auf der Bühne steht. Deswegen mache ich eher die Dinge, die hinter der Bühne sind. Und hat mir ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich denke mir, und das ist bei Katrin genau das Gleiche, am Ende geht es vor allem darum, dass einfach das Thema die Sichtbarkeit und die Präsenz bekommt und darum, ja, muss man da dann manchmal über seinen Schatten springen. Da war ich schon sehr aufgeregt, hat ganz gut funktioniert, glaube ich.
Ich muss gerade sagen, Katrin ist Katrin Wipper, die Mitgründerin von The Changency. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären für die Leute, die das jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. So ganz kurz, was macht ihr? Was habt ihr euch so auf die Fahnen geschrieben?
Ja, gerne. Also ich muss tatsächlich auch sagen, du hast uns 20 Jahre älter gemacht, als wir sind, aber macht gar nichts.
Entschuldigung.
Genau, also wir haben uns...
Richtig. 2021, Entschuldigung.
Ja, das wäre eigentlich total schön gewesen, das vor, 20 Jahre früher schon gegründet zu haben. Aber nee, wir haben uns im September 21 gegründet. Wirklich, wir sind so ein klassisches Corona-Baby. Und Katrin und ich, wir sind die beiden Gründerinnen von The Changency. Und wir kommen beide aus dem Musikkontext. Also Katrin war früher internationale Booking-Agentin und ich war PR- und Marketing-Managerin für Tourneen und Festivals. Und wir haben uns dann bei Music Declares Emergency kennengelernt. Das ist eine aktivistische Initiative im Bereich Musik und Klimaschutz. Und dann haben wir gemerkt, dass wir die Leidenschaft für Musik und Klimaschutz teilen. Und mit der Changency verbinden wir quasi genau das. Also wir unterstützen die Musik-, Veranstaltungs- und Kulturbranche dabei auf dem Weg der Nachhaltigkeit. Also das ist wirklich, wir machen klassische Beratung über Workshops, Keynotes, Prozessbegleitung. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade benötigt wird. Und wir haben auch in diesem Jahr unseren Club of Change gegründet, also eine Weiterbildung für die Veranstaltungs- und Kulturbranche, weil wir halt gesagt haben, okay, es ist ganz toll, dass wir Nachhaltigkeitsberatung machen, aber es gibt einfach zu wenige von uns und es braucht eigentlich viel mehr, die dieses Wissen haben. Und bevor wir in die Unternehmen kommen, sollen quasi die Unternehmen zu uns kommen und das Wissen erlangen und dann so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, da hatten wir jetzt schon eine Ausgabe.
Okay. Das wird aber durchaus auch wahrgenommen, nicht zuletzt von den Leuten der Tagesschau. Es gab ein Projekt, das begleitet wurde unter anderem vom ZDF, im Plan B, der Doku. Ich habe letztens gesehen, Katrin war ja auch in einem Spiegel-Podcast im Klimabericht und ihr habt sogar auch hier und da einen Preis gewonnen, glaube ich. Ne?
Mhm. Ja, ist ein bisschen verrückt. Das ist auch eines der Geheimnisse, was ich heute mit dir teilen wollte.
Ha! Ja, dann.
Ja, das ist, du bist die erste Person, der ich es erzähle. Aber wir haben tatsächlich erfahren, dass wir für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dass wir da jetzt unter den Finalistinnen sind. Daher wird im November vergeben. Dankeschön. Ja, voll cool. Verrückt irgendwie.
Das ist ja abgefahren, aber das bedeutet ja eigentlich auch, dass das, was ihr tut, wahrgenommen wird und geschätzt wird.
Ja, definitiv. Also das ist total schön zu sehen, wie das Thema auf jeden Fall ja, wahrgenommen wird. Und auch, ich glaube, was wir womöglich ein bisschen anders machen als andere, ist, dass für uns halt so dieses Thema Motivation und Empowerment und Enthusiasmus, ja, das ist halt das, womit wir arbeiten. Und wir haben auch eine gute Portion Humor, weil das Thema ist einfach unheimlich schwer. Und viele Menschen, auch absolut nachvollziehbar, haben keinen Bock mehr auf das, überhaupt das Wort Nachhaltigkeit. Das will ja auch keiner mehr hören. Ja, also das ist einfach medial. Ja, es ist so ein bisschen schade. Wir sagen immer, dass das ganze Thema eigentlich ein neues Narrativ braucht. Also dass man es einfach schafft, dass Leute wieder Lust bekommen, sich dem Thema anzunehmen, weil wir ja nicht drumherum kommen. Also egal, wie man es dreht und wendet. Es gibt hier keine Möglichkeit, weil es ist am Ende unsere Existenzgrundlage, wovon wir hier sprechen. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen unser Kern, dass wir wirklich sagen, okay, wir wollen das mit Leichtigkeit vermitteln, weil das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es einfach Chancen bietet und dass es richtig Bock machen kann. Und ich glaube, deswegen resoniert das auch bei den Leuten, weil das vielleicht so ein bisschen Hoffnung gibt an mancher Stelle.
Du hast jetzt eigentlich schon meine Frage fast beantwortet. Also im Grunde genommen, es ist ja jetzt auch kein gemeinnütziges Projekt, es ist ein Business für euch, ihr macht das hauptberuflich. Und das war tatsächlich jetzt auch so, oder Teil meiner Frage ist damit ja auch schon beantwortet, wie macht ihr denn dieses Business? Weil irgendwas aufmachen kann irgendwie jeder und jede, aber dass man wahrgenommen wird und dann eben auch solche Anfragen kriegt, dass man auch solche Projekte begleiten darf, man muss sich ja auch erstmal irgendwie darstellen. Jetzt hast du zum Inhalt was gesagt. Ist das schon, wo du sagst, naja, das ist es eigentlich, worüber wir uns definieren, worüber wir wahrgenommen werden? Oder gibt es da auch noch andere Kanäle, die ihr bespielt? Oder was sind so die wichtigsten Kanäle für euch so aus Business-Sicht?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ganz witzig. Menschen denken ja, wenn man viel mediale Präsenz bekommt, dass man auch unheimlich viel Geld verdient. Spoiler, nein. Ja. Also natürlich können wir von dem leben, was wir tun, aber es ist jetzt nicht so, als würden wir im Geld schwimmen. Das ist nur eine Sache, die tatsächlich häufiger an mich herangetragen wird. Und ich finde das total interessant, dass das in der Wahrnehmung so ist. Das ist auf jeden Fall nicht so. Nur wenn man in der Tagesschau ein Interview gibt, hat man noch lange nicht irgendwie für sein Alter vorgesorgt, so ungefähr. Und ich glaube, der Grund, warum unsere Themen eine ganz gute Aufmerksamkeit bekommen, ist tatsächlich auch, weil wir ja auch immer wieder, wir nennen das ja immer Leuchtturmprojekte machen. Also das heißt, wir haben sehr viele Ideen und manchmal finden wir dann Bands oder KünstlerInnen, die Bock haben, diese Ideen mit uns umzusetzen. Und das waren in der Vergangenheit einfach auch Bands, die irgendwie ganz groß waren und ein guter Name. Und ich glaube, das ist halt klassische PR, ne? Ich meine, das ist halt eine gute Geschichte, die man erzählen kann. Und wir liefern auch immer kostenlose Daten. Also das ist wirklich so, die Leuchtturmprojekte sind Projekte, an denen verdienen wir nicht viel, darum geht es auch nicht, sondern wir wollen irgendwie Aufmerksamkeit fürs Thema. Das schafft man durch große Bands und wir wollen eben auch immer eine kostenlose Erkenntnis daraus am Ende teilen mit allen.
Naja, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die großen Bands ja eigentlich unabdingbar sind, denn mit kleinen Bands kriegst du ja gar nicht genug Daten zusammen, ne?
Ja, total, auf jeden Fall.
Dann lass uns mal richtig groß denken, beziehungsweise mal ganz groß in das erste Thema reingehen. Nämlich, ich würde mit dir gerne mal sprechen über Adele. Das ging jetzt sehr breit durch die Medien und es war einfach ein Mega-Event. Und ich habe auch so in meinen Timelines und so gesehen, wirklich Leute, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die da hingehen, die waren da und waren komplett geflasht von diesem Event, sagten, bestes Konzert, das ich jemals gesehen habe. Da waren Leute bei, die schon, die seit 20 Jahren in der Musikbranche arbeiten und irgendwie jedes Jahr auf zig Konzerte gehen. Für alle, denen das jetzt gar kein Begriff ist, Adele hat so ganz vereinfacht gesagt, naja, ich gehe eigentlich gar nicht auf Tour. Ich glaube, dieses oder nächstes Jahr oder überhaupt, das ist immer so ein bisschen unklar. Ich spiele einfach 10 Konzerte in München. Aber nicht irgendwelche Konzerte, sondern auf so einer Fläche von 60 Fußballfeldern wird einfach so eine riesengroße Landschaft aufgebaut. Ich glaube, der größte Outdoor-LED-Bildschirm der Welt wurde da auch errichtet und dann geht's ab. Klingt doch erstmal super, so ein Event zu machen. Wie denkst du darüber?
Ja, Da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast wahrscheinlich mitfüllen. Ja. Ich habe auch damit gerechnet, dass du mich wahrscheinlich darauf ansprechen wirst. Weil mir war, also das, ja, es war sehr präsent in den Medien, aber das Thema Nachhaltigkeit war da immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt. Es gibt zwar ein Interview, wo nochmal darauf hingewiesen wird, wie nachhaltig diese Veranstaltung ist. Ich nenne keine Namen, aber man kann das sehr einfach im Internet finden. Jemand, der sehr involviert in diese Produktion war, hat da ein Interview gegeben zum Thema. Und ja, also ich sehe das total kritisch, weil wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen mal auseinandergesetzt hat, was man sollte, wenn man Großveranstaltungen plant und umsetzt, dann weiß man, dass 60-90% der Gesamtemissionen entstehen bei der Fananreise. Und wenn eine Künstlerin, eine international erfolgreiche Künstlerin sagt, hey, ich gehe nicht zu den Fans, sondern die Fans kommen zu mir, dann ist das für mich eine total schwierige Situation, wo ich mich schon frage, wie man sowas überhaupt erlauben kann. Also ich finde, wenn man irgendwie sagt, ja, wir arbeiten daran, unsere Klimaziele auch einzuhalten, dann ist das was, was eigentlich auch gar nicht hätte so genehmigt werden dürfen, meiner Meinung nach. Und klar, ne, es geht, also ich will das Projekt an sich auch nicht schmälern, weil ich glaube, was da gebaut und hingestellt wurde, ist extrem krass und dafür, da habe ich auch Respekt vor, auch davor, sowas zu konzipieren, umzusetzen. Also das will ich überhaupt nicht absprechen und das erkenne ich auch total an. Und natürlich muss dann auch die Produktion muss nicht reisen, die Crew muss nicht reisen. Es ist für den Veranstalter auf jeden Fall auch sehr viel günstiger und angenehmer. Aber ich finde, mein Credo ist da eigentlich nur, weil wir Dinge können, müssen wir sie nicht machen, weil es ist eine Verantwortungsfrage. Also nur weil man höher, größer, schneller, weiter kann, ist es nicht so, dass man es immer auch machen muss. Und das ist für mich so ein klassischer Fall davon. Und tatsächlich haben auch Music Declares Emergency haben da eine aktivistische Umfrage gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben sich tatsächlich mal die haben so ein paar 1500 Leute, glaube ich, befragt zu ihrer Anreise. Und das ist extrem spannend. Kann ich dir auf jeden Fall auch nochmal den Link schicken.
Ja.
Und weil sie halt gesagt haben, okay, wir wollen der Sache einfach mal auf den Grund gehen, wie viel Emissionen da wirklich entstehen, weil das so ein bisschen kleingeredet wurde. Und tatsächlich kann ich mal zwei Zahlen teilen. Also zum einen haben die herausgefunden, dass 24% der Besuchenden sich für das Flugzeug entschieden haben, was extrem viel ist. Ja.
Also, weil sie vor allen Dingen nicht aus Deutschland kamen.
Korrekt.
Also ich glaube, ungefähr die Hälfte der Leute kam auch gar nicht aus Deutschland.
Korrekt, ja. Also 77% der Anreiseemissionen sind durch Flugemissionen entstanden. Ja. Und das ist halt einfach echt für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie man sowas überhaupt umsetzen kann im Jahre 2024, finde ich einfach verantwortungslos. Und wir haben sowohl bei der SEED-Studie als auch bei der Annemarie-Kantereit-Studie beide Male auch wieder festgestellt, dass einfach das Thema, die Bands müssen zu den Fans reisen und nicht andersrum. Und ja.
Aber es wird ja letztendlich, deshalb habe ich es ja auch rausgesucht, weil es auch so präsent war, weil es jeder mitgekriegt hat und jede. Weil da genau so dieser Clash dann ja entsteht zwischen Nachhaltigkeit und Gewinnmaximierung in einer Form, aber auch vielleicht eben dieses Erlebnis. Ne? Da wurde ja eine riesige Stadt quasi fast schon aufgebaut. Das wäre ja so in so einer Tourform wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Gleichzeitig, das wollte ich auch noch mal kurz sagen, weil du sagst, wie konnte man sowas genehmigen? Ich habe auch versucht, so ein paar Zahlen rauszubekommen und es wird geschätzt, dass quasi ungefähr eine halbe Milliarde Euro an Wirtschaftsleistung nach München gebracht wurden durch die Leute, die da, also da waren glaube ich 740.000 Besuchende und die haben dann so viel Geld auch noch in München gelassen. Ne?
Ja klar, das ist ja auch bei Taylor Swift genau der gleiche Punkt. Ne? Ja. Also dass Taylor Swift natürlich auch sehr viel Geld in die Städte und Co. Bringt. Klar.
Ja. In dem Zuge, weil du auch sagst, die Flugemissionen sind ein Riesenproblem, habe ich dann auch nochmal einen Begriff neu gelernt, nämlich Gig-Tripping.
Gig-Tripping?
Sagt dir das was? Gig-Tripping, ein neuer Reisetrend anscheinend. Gig-Tripping. Auch gerade im Zuge von Taylor Swift, die ja auch in Europa war, war das wohl teilweise so, dass auch Fans aus den USA angereist sind, weil es zum Teil günstiger war für die, in Europa auf ein Konzert zu gehen, inklusive Flug.
Ja, es ist komplett absurd. Ja. Also
ja.
Ich kann die Beweggründe auch total verstehen, so aus von allen Seiten. Ne? Also ich kann das aus Sicht von der Adele verstehen, von dem Veranstalter, von den Fans. Also ich verstehe schon, warum Menschen sich dazu entscheiden. Aber wie gesagt, für mich ist es halt einfach eine Verantwortungsfrage. Ja, also ich glaube, das ist auch eine ganz zentrale Frage, die man sich einfach auch stellen muss, wenn wir ernsthaft Klimaschutz betreiben wollen. Ja, klar, es ist irgendwie ein super geiles, geniales Konzert gewesen, aber es gibt ja auch andere geil. Also ne, es ist ja nur, weil man etwas anders macht, muss es ja nicht irgendwie, also es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. So, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und klar, wenn man immer die sich immer wieder neu toppen will und die Superlative der Superlative kreieren will, dann sind wir dazu in der Lage. Aber ich finde, ja, wir sollten dazu nicht mehr, also wir sollten da selber unseren Verstand einsetzen lassen und sagen, okay, ist das was, was wir so noch machen wollen?
Ja.
Und ich mache übrigens auch Gig-Tripping. Ich fahre auch zu Postal Service nach London, aber ich fahre halt mit dem Zug hin. So, klar, dauert halt 15 Stunden, aber also das muss ja auch nicht dann immer das direkt auch ausschließen.
Ja, verstehe. Okay. Du hast eben eine Studie angesprochen, über die ich noch mal kurz mit dir sprechen wollte, nämlich eben dieses Ticket to Ride mit An My Kantereit. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz sagen, was das ist. Und du hast es ja schon eigentlich gesagt, was dabei rausgekommen ist. Also vielleicht ist da noch ein bisschen mehr rausgekommen. Also das ist einfach noch mal so kurz zusammenfasst, was ihr da gemacht habt.
Ja, gerne. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass wir mit der Band Seed eine Studie zusammen gemacht hatten und da haben wir eine Klimabilanz berechnet und haben dann festgestellt, dass einfach ein unheimlich großer Teil der Emissionen die Fernanreise ist. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist so ein bisschen der Elefant im Raum. Also die Publikumsmobilität ist mit Abstand der relevanteste Teil, wenn man Emissionen reduzieren will. Aber keiner spricht so richtig drüber oder macht so richtig was dagegen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das wollen wir so nicht dabei belasten und haben eben gesagt, wir wollen gerne ein Projekt nur zum Thema Publikumsmobilität machen und haben uns dann unsere Freunde und Freundinnen von Crowd Impact mit an Bord geholt. Also mit denen zusammen haben wir quasi, also und natürlich der Band An My Kantereit haben wir zusammen dieses Projekt umgesetzt und hatten auch ganz viel Unterstützung von ganz vielen Seiten. Also auch Fridays for Future haben uns hier super unterstützt und natürlich Landstreicher. Also genau, das war im Grunde eine schöne Reisegruppe, ja. Eine schöne Projektgruppe. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir uns die Sommertournee der Band angeschaut haben und hier 5000 Menschen befragt haben. Also da gibt es eben von Crowd Impact eine ganz tolle App, mit der man die Publikumsmobilität erfassen kann und haben verschiedene Maßnahmen umgesetzt, vorab und vor Ort, um zu gucken, wie, also kann man das Reiseverhalten des Publikums beeinflussen? Wenn ja, wie? Welche Maßnahmen funktionieren? Welche funktionieren nicht? Einfach um mal so einen Status quo zu haben, ne? Also auch wirklich zu wissen oder erstmal zu verstehen, warum reisen Leute wie an und was kann man als beispielsweise Veranstalter oder Band auch wirklich proaktiv tun, weil oft sagen ja die involvierten Parteien so, pff, ja, also ich habe da gar keinen Einfluss drauf, wie die Leute anreisen und das stimmt halt nicht. Genau, und das haben wir mit Maßnahmen und Kommunikation versucht nochmal rauszufinden.
Was waren denn dann so die wichtigsten Maßnahmen, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, oh, das finde ich interessant, so wie kann ich das zum Beispiel auch im Kleinen mal angehen? Was sind denn dann so die wichtigsten Maßnahmen?
Also Maßnahmen, die wenig bis gar nichts kosten und auch mit Abstand die erfolgreichsten waren, war die Kommunikation. Es ist einfach so. Es ist klingt total simpel, aber wir haben es tatsächlich auch mit Daten belegen können. Also, dass wir auch, dass du sagst, okay, du nutzt einfach die Kommunikationskanäle, die es gibt, und zwar vor, während und nach der Veranstaltung. Und
also über die Band.
Sowohl die Band als auch das Ticketing, Veranstalter, Venues. Also da kann man wirklich aus allen, aus allen involvierten Kommunikationskanälen schießen. Und wir haben unter anderem mal als Beispiel herausgefunden, dass die Gruppe an Leuten, die informiert waren über die nachhaltigsten Anreisemöglichkeiten, die haben halt 19% weniger Anreiseemissionen verursacht. Ja?
Okay.
Und die haben auch 20% häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Also das heißt, Kommunikation ist sehr einfach, aber sehr effektiv. Und genau, daneben hatten wir tatsächlich auch noch so Maßnahmen, dass wir mit Belohnungen gearbeitet haben. Also man konnte dann beispielsweise bei einem Gewinnspiel machen und was ganz Tolles gewinnen. Oder in Dresden hatten wir 1000 gebrandete Äpfel als Goodie für die Menschen, die mit dem Fahrrad angereist sind. ja, das ist irgendwie nur so eine Kleinigkeit, aber wenn jemand, ne, es ist so halt Wertschätzung dafür, hey cool, dass du mit dem Fahrrad angereist bist, hat die Leute irgendwie voll gefreut. Genau, wir haben Fahrradgarderoben installiert, also quasi bewachte, sichere Fahrradstellplätze gehabt. Und genau, eine Sache, die auf jeden Fall ganz, die uns total überrascht hat, ist, dass die mit Abstand beste Wahl für eine Kommunikation ist, ist tatsächlich das Mailing der Ticketanbieter. Also hatte den größten Effekt, weil natürlich die Leute, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche vor Konzert nochmal alle Infos bekommen und sagen, hey, hier ist der Eingang, pipapo, und da einfach mit aufnehmen, ey, guck mal, hier entweder ÖPNV ist inkludiert im Ticket oder hey, hier ist die nächste Bahnstation, komm noch mit der Bahn oder mit dem Fahrrad. Sowas ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll.
Ja. Was sagst du denn dann Veranstaltenden, die sagen, ja gut, irgendwie, das liest man ja auch immer wieder so, okay, man wollte mit der Straßenbahn irgendwie wegfahren, mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, es war alles total überfüllt, es war alles total chaotisch. Welche Möglichkeiten hätte man denn da, sich nochmal einzubringen, ja, mit den jeweiligen Verkehrsbetrieben oder wie auch immer.
Ja, es ist natürlich, also das muss natürlich gewährleistet sein, dass man dann eben auch das Angebot entsprechend anpasst. Also ich kann nicht auf ÖPNV und Co. Verweisen, wenn dann irgendwie keine Bahn fahren. Das ist natürlich schwierig, weil das ja auch dann direkt so ein Negativeffekt ist, den man irgendwie hat. Aber natürlich ist auch eine Auslasssituation nach einem Großkonzert oder einem Fußballspiel oder was auch immer, das ist natürlich eine Herausforderung, ne? Eine logistische, weil die Anreise ist noch okay, weil alle kommen irgendwie zu unterschiedlichen Zeiten, aber alle wollen halt gleichzeitig heim. Aber ich sag mal so, ich war bei Taylor Swift in Gelsenkirchen und da standen Leute 3 Stunden auf dem Parkplatz, um mit dem Auto irgendwie wegzukommen. Ja, dann denke ich mir so, okay, ob das jetzt unbedingt bessere Wahl ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber natürlich, man muss einfach sehr viel vorab auch in die Kommunikation gehen mit den zuständigen Unternehmen und Verkehrsbetrieben. Genau. Der Deutschen Bahn, genau.
Ja, das heißt aber, das ist wirklich nochmal so ein eigener Bereich, den man eigentlich dann so aufmachen müsste, so personell sicherlich auch. Und da kommen wir dann auch mal zum nächsten Themenblock, zu den Festivals. Siehst du jetzt bei den Festivals, dass das auch immer stärker schon gemacht und genutzt wird?
Das mit der Mobilität?
Also von den Leuten, die die Festivals veranstalten, dass da immer mehr drauf geachtet wird?
Auf die Mobilität oder meinst du generell?
Ja, überhaupt diese Nachhaltigkeit. Und da sagst du ja, ist Mobilität ein sehr, sehr, sehr großer Punkt.
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass das Thema bei den Festivals vor allem immer relevanter wird und immer mehr in den Fokus rückt. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist eben auch finanziell oft so, dass eben nicht die Gelder dafür da sind. Ja, also das merken wir tatsächlich schon auch, dass einfach der Wille ist da, aber die finanziellen Mittel oft nicht. Ja. Und da fängt es eben auch schon an. Ich hatte ja vorhin schon mal den Club of Change erwähnt. Genau darum geht es halt, dass man, dass du halt einfach auch das Wissen bei dir in dem Festival-Team irgendwie, du musst es da irgendwie reinbekommen, weil oft heißt Nachhaltigkeit ja auch wirklich, dass man an manchen Stellschrauben dreht und auch einfach weniger verbraucht oder, ne, also dass man auch Einsparungen haben kann. Aber natürlich braucht man dafür einfach ein bisschen das Wissen, welche Schrauben das sind, sage ich jetzt mal. Und ich verstehe natürlich, das sagen wir halt auch immer so, es ist natürlich kein Geld für Nachhaltigkeit da, wenn ich es nicht von Anfang an einplane. Das ist so, wie wenn ich eine Bühne nicht in mein Budget einplane, dann habe ich natürlich auch kein Geld für eine Bühne. So, und ich verstehe den Punkt, dass man sagt, okay, boah, ey, aber es ist alles so teuer geworden. Ich glaube, da braucht es halt an mancher Stelle auch vielleicht Ideenreichtum oder auch mal den Weitblick. So, wir versuchen halt wirklich auch immer den Leuten zu sagen, hey, dann guckt doch, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, und wenn es nur 50 Cent sind pro Ticket, abzwackt, weil wenn man 50 Cent pro Ticket mal hochrechnet auf, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Menschen, dann kommt da ja schon mal ein kleines Sümmchen zusammen. Und im Endeffekt geht es ja wirklich darum, dass die Leute einfach ihr eigenes Festival auch in der Zukunft noch veranstalten sollen. Also, ne, und es ist ja ganz klar, wenn du es nicht schaffst als Unternehmen oder als Festival oder was auch immer, zukunftsfähig zu bleiben, dann wirst du einfach irgendwann nicht mehr die Möglichkeit haben, stattzufinden. Also ich finde, das ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung, aber eben die Langstrecke gesehen. Ne?
Ja. Glaubst du denn, dass Leute, die zu Festivals gehen, das dann auch eher begrüßen? Also natürlich, wenn man die Leute fragt und sagen, ja klar, das finden wir sehr gut. Aber glaubst du, dass es dann irgendwann auch mal zu diesen Punkten käme, dass die Leute sagen, gehe ich jetzt zu Festival A oder B, aber A ist einfach nachhaltiger und grüner und das gefällt mir so viel besser? Oder ist es dann am Ende doch so, dass sie sagen, komm, ey, ist mir alles egal, Hauptsache die geilen Bands?
Ich glaube, es gibt beides. Also dann gibt halt Leute, denen ist das wichtig. Andere Leute sagen, ja, nö, ich bin da irgendwie nur um. Okay. Ne? Aber prinzipiell, wenn man jetzt mal auch nicht nur den Stempel nachhaltig oder grün nutzt, also ich weiß nicht, man fühlt sich ja schon auch auf dem Festivalgelände wohler, wo man halt nicht im Müll versinkt, zum Beispiel. Ja. Ja. Und auch da gibt es Ausnahmen, ich weiß. Aber prinzipiell möchte man ja irgendwie auch auf einem Festival eine gute Zeit haben und will irgendwie gutes Essen haben, will irgendwie eine Umgebung, in der man sich wohlfühlt. Und ich finde, da geht vieles einfach auch mit Nachhaltigkeit Hand in Hand.
Ja, ja. Es ist ja auch so ein bisschen, also hatte ich im Vorfeld ja auch gesehen, das war ja auch bei einem Tagesschau-Beitrag so, das ist ja mal so dieses Plakative, ne? Diese Bilder dann von den vollgemüllten Festivals, Campingplätzen und so. Also das Thema Müll, sagst du ja selber so, ja, das optisch ist das immer so ein Riesenaufreger dann, damit macht man gerne dann den Aufmacher, aber die Probleme liegen ja eigentlich genau in der Anreise. Aber jetzt so mal auf diesen Müllpunkt zumindest dann auch nochmal zu kommen, weil es ja vielleicht dann auch mal, also Müll ist ja generell einfach blöd, wenn er durch die Gegend fliegt. Es ist unangenehm, das wieder einsammeln zu müssen und man fragt sich dann ja manchmal schon so, was ist denn da los, dass da einfach so viele Berge an Müll rumliegen. Was könnte man da so tun? Also ich war jetzt kürzlich auf dem Festival, das fand ich ganz interessant, das ist mir tatsächlich aufgefallen und ich muss gestehen, ich habe da gar nicht so Vergleichswerte, aber das ist ja vielleicht auch so in draußen auf der Straße, so ähnlich so, wenn man es schafft, dass es dauerhaft relativ sauber ist, passiert es, glaube ich, aber auch weniger, dass die Leute einfach so irgendwann was wegschmeißen, weil irgendwann so, ist so, glaube ich, diese Tendenz einfach da, hier liegt eh schon so viel rum, scheiß drauf, ich schmeiß auch weg. Ist das auch, hast du es vielleicht auch mal beobachtet oder also, was könnten so Schlüssel sein?
Ja, das habe nicht nur ich beobachtet, das haben auch viele Psychologen und Psychologinnen beobachtet, weil wir Menschen orientieren uns halt an unseren Mitmenschen, ja, und das hatte ich auch bei der Tagesschau gesagt zum Thema Abfall, dass wir uns ja einfach, ne, wir wollen ja uns richtig verhalten, so als Menschen, so sind wir halt evolutionär gestrickt, um zu überleben, muss man irgendwie, darf man nicht aus der Gruppe ausgeschieden werden und deswegen muss man sich irgendwie gruppenkonform, nenne ich es jetzt mal, verhalten und wenn die Gruppe sich halt sauber verhält, dann fängt man eher nicht an, seinen Müll dann hinzuschmeißen. Aber genau wie du sagst, wenn halt alles vollgemüllt ist, dann wird es irgendwie so vom Gehirn so verarbeitet, dass man denkt so, oh ja, ist ja scheinbar okay und eigentlich ist es jetzt auch eh schon egal. Ne? Also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man damit eben auch arbeitet. Und auch das ist Kommunikation. Also man kann bei Veranstaltungen auch ganz viel über Kommunikation vor Ort arbeiten und zwar nicht mit, ey, hier Müll wegschmeißen ist scheiße, sondern irgendwie, es gab mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Festival das war, die hatten zum Beispiel so ein Schild, da stand halt drauf, hey, wenn wir hier nicht sind, dann lebt hier der Igel, weiß ich nicht, XYZ. Ja, ja. So, ne? Also, dass man halt sagt, okay, hey, guck mal, hab irgendwie Respekt vor dem, wir sind hier kurz mal für ein Wochenende und ansonsten gehört der Ort hier anderen und zwar nicht uns. Ne? Also da kann man auch irgendwie eine schöne emotionale Kommunikation machen. Man kann aber auch mit sogenannter Gamification arbeiten. Also dass man wirklich sagt, okay, du hast irgendwie Mülltonnen, die halt aussehen wie Basketballeimer und dann hat man halt Bock, da reinzuwerfen oder ne, halt solche Sachen, dass man das wirklich nutzt. Und ich persönlich würde mir ja auch wünschen, dass Festivals einfach diese Billig-Pavillons verbieten, beziehungsweise einfach anbieten, hey, ihr könnt euch bei uns ein Pavillon mieten, weil diese Pavillons wirklich, also die bei jedem Windstoß knicken die um und die sind halt auch für die Entsorgung extrem ätzend so. Ja. Aber manchmal muss ich auch sagen, frage ich mich, ich weiß nicht, ob es auch manchmal diesen Gedanken gibt, so, heuer, da ist ja jemand, der wird das für mich wegräumen. Also das weiß ich noch nicht, wie man das, wie man das auflöst, diese.
Ja, das ist interessant, beziehungsweise vielleicht auch schwierig. Und ich kann mir halt vorstellen, dass da natürlich auch Ja, also natürlich sicherlich auch da genau der Faktor, die anderen um mich rum haben es ja auch irgendwie stehen lassen. Und ich habe auch überlegt, es wird dann auch mal zum Beispiel dieser Müllpfand ins Spiel gebracht. Dann habe ich aber auch nochmal nachgedacht, keine Ahnung, wenn ich jetzt 300 Euro für ein Festival bezahle, mich dann noch verpflege und dann sage ich so, ey komm, irgendwie der Pavillon für 40 Euro, der ist mir jetzt auch echt egal, weil ich habe eh einen Kater. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt den Müllpfand für, weiß ich nicht, was der kostet, 20 Euro wiederkomme, das ist mir auch egal, ich will jetzt nur noch aufs Sofa, so.
Ja.
Dann ist wahrscheinlich so, wenn ich das so raushöre, schon diese ja, proaktive Kommunikation und Gamification wahrscheinlich die erste Wahl, so, ne?
Ja, es gibt ja auch Festivals, die gar keinen Müllpfand haben und es trotzdem funktioniert. Also es ist tatsächlich so, dass Müllpfand gar nicht so das Rätsels Lösung unbedingt ist, weil wie du sagst, ja, ob das jetzt irgendwie 10 Euro haben oder nicht, ist den meisten einfach auch egal. Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch ein Punkt. Da gibt es ja auch die Trash-Solution. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Dass,
das klingt aber wie eine Band.
Ja, das ist Hurricane Southside ist das, glaube ich. Ja. Die hat sich nochmal ein ganz anderes Konzept überlegt haben, auch wenn du da irgendwie Müllsäcke abgibst, dann spendest du irgendwie für einen guten Zweck oder keine Ahnung, es gibt auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, du kannst irgendwie, du kriegst statt Geld, kriegst du halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Druck, der dann von mir aus 10 Euro wert ist und limitiert, also dass du halt eher mit sowas arbeitest als mit Geld, also irgendwie super, so ein bisschen entweder Begehrlichkeiten schaffen, dass Leute ihren Müll abgeben oder halt wirklich sagen, okay, es ist irgendwie für einen guten Zweck und dann haben Leute irgendwie auch Bock, das eher zu unterstützen.
Ja. Ja. Was glaubst du, wäre ein guter Wert? Wir haben ja über Preise auch gesprochen, wo du sagst, dann müsste man eigentlich quasi einen Teil auch schon von dem Ticketpreis einkalkulieren für solche Maßnahmen. Gäbe es da irgendwie so Pi mal Daumen, irgendwie so einen Wert, wo du sagst, so und so viel Euro, so und so viel Prozent vom Ticketpreis sollte man oder wäre empfehlenswert abzuzweigen?
Du, das ist total individuell. Also wir reden gerne vom grünen Euro. Also ein Euro pro Ticket wäre halt mega. Aber wir wissen natürlich auch, dass das nicht für jedes Festival finanziell möglich ist. Deswegen denke ich mir so, jeden Beitrag, den man irgendwie da drauf für einrechnen kann, den sollte man nehmen. Und ich denke, klar, Ticketpreise werden teurer. Aber wenn man wirklich sagt, hey, okay, guck mal, weiß ich nicht, 50 Cent, ein Euro von dem Ticket gehen für Nachhaltigkeitsmaßnahmen, damit das Festival noch schöner wird. Ich glaube, damit sind BesucherInnen auch vollkommen fein. Ja, wie gesagt, am Ende nützt es vor allem den Festival und auch den Besuchenden. Und viele oder einige Festivals zahlen ja beispielsweise auch, die berechnen ihren CO2-Fußabdruck und zahlen dann Kompensationsgelder. Und dann denke ich mir so, also tut mir leid, aber das Geld könntet ihr einfach besser investieren, indem ihr es einfach bei euch selber verwendet.
So. Ja, okay. Ja. Jetzt haben wir über Festivals gesprochen, weil halt im Moment natürlich die Saison ist. Vielleicht noch einmal ein kurzer Blick so auf Touren. Wie hat man da so die Möglichkeiten einzuwirken? Müll wird da sicherlich jetzt nicht so ein großes Problem sein. Ja klar, du hast wieder die Anreisegeschichten, aber vielleicht mal jetzt so als Band, die auf Tour ist, gibt es da nochmal so ein, zwei, drei Sachen, wo du sagen könntest, ey, da könnte man auch schon so als kleinere Band mal drüber nachdenken.
Ja, also was auf jeden Fall jede Band machen kann auf Tour, ist einfach das Thema auch mal eine Bühne geben. Ja, das kostet auch gar nichts, ne? Dass man einfach mal das auch thematisiert. Ich finde, das ist so auch eine Sache, die wir immer wieder auch sagen, weil es ist einfach super wichtig, dass man über das Thema spricht und das vielleicht auch die Relevanz einfach nicht verliert. Das ist so das Offensichtlichste. Dann, klar, Kommunikation generell gehört eh in diesen Punkt, was nichts kostet und viel aber bewirken kann. Dann Thema Ernährung ist ein Riesenpunkt. Also wir können natürlich über unsere Ernährung extrem die Emissionen einsparen und was Gutes für die Umwelt tun, weil einfach eine pflanzenbasierte Ernährung aus diversen Gründen sehr viel umweltschonender ist und das könnte man ja auch auf Tour, kann man das auch eigentlich easy umsetzen oder wie man, ne, was man irgendwie, wenn man vielleicht ein bisschen größer ist, einfach auf seinen Rider schreibt, Lebensmittelverschwendung auch einfach eindämmen, also da kann man auf jeden Fall auch ganz viel machen und wir hatten beispielsweise mit dem Künstler Maiberg auch eine ganz schöne Kooperation zum Thema Merchandise, also der hat auch das Thema Merchandise nochmal ganz neu gedacht. Also da hatten wir eine Kooperation mit einer Uni, mit einer Design-Uni zusammen, dass man auch wirklich sich hinterfragt, okay, was an Merchandise brauchen wir, was wollen wir? Und da gibt es ja auch alternative Konzepte. Also gerade, wenn man jetzt nicht die größte Band ist, sondern irgendwie so im mittleren Bereich oder kleineren Bereich, dann kann man ja auch noch ein bisschen kreativer werden, weil es gibt einfach schon so viele Klamotten, es muss eigentlich nichts mehr neu produziert werden und einfach ja in den Bereichen auch mal mitdenken.
Ja, was war da so ein Merch-Item, wo du sagst, das hat mich beeindruckt?
Also mein Lieblings-Merch-Item aus der Maiberg-Kollektion ist tatsächlich ein Tuch, wo die Klimabilanz des Tuches drauf ist. Und um so ein bisschen auch die Kommunikation auf dem Produkt selber, dass man halt sagt, hey, okay, guck mal, das hat jetzt das verursacht und auch aus welchen Materialien das ist. Und es wurde halt auch viel geguckt, okay, dass man mit Materialien arbeitet, die einfach fair gehandelt sind und die halt wirklich nachhaltig sind. Und es gab auch die Idee oder die Umsetzung, dass man mit Patches arbeitet. Also dass man sagt, okay, man macht vielleicht nicht immer ein T-Shirt, sondern macht vielleicht ein Produkt, und zwar in dem Fall eine Tasche. Und du sammelst dann eher Patches. Also statt dass du irgendwie, weißt du, sagst, okay, ich kaufe mir auf jeder Tournee jetzt irgendwie ein extra T-Shirt, aber 1975 zum Beispiel, die auch eine relativ große Band sind, die haben einfach altes Merchandise von früheren Tourneen, haben die einfach überdruckt. Also das sah richtig geil aus, weil die gesagt haben, wir haben so viel auf Lager, wir wollen jetzt nichts Neues produzieren, und das finde ich auch irgendwie eine geile Idee, und dass jedes T-Shirt ein Unikat und sieht einfach mega cool aus.
Okay, ja, okay. Spannend, ja, aber das Thema gibt es ja auch immer mal wieder. Okay, lass mal gucken, was haben wir noch auf dem Plan? Club of Change, hast du schon drüber gesprochen. Wie kommt man in den Club of Change?
Indem man sich einen Platz bucht. Das ist ganz simpel, genau. Ja, vielleicht zum Hintergrund, warum wir den Club of Change gegründet haben, ist, wie gesagt, zum einen, was ich vorhin schon sagte, dass wir einfach wollen, dass dieses Wissen zu nachhaltigem Veranstaltungsmanagement, also das gilt jetzt nicht nur für Menschen, die Konzerte organisieren, sondern es kann auch genauso jemand sein, der irgendwie ein Firmen-Event, Messen, Sportveranstaltungen, was auch immer, das sind halt immer sehr ähnliche Prozesse und Handlungsfelder. Diese Menschen dürfen in den Club of Change kommen und gemeinsam in der Gruppe lernen. Und zu dem Punkt, das Wissen muss halt in die Unternehmen kommen. Und wir selber haben halt alle Weiterbildungen, die es in dem Bereich gibt, in Deutschland und England gemacht. Und wir waren einfach irgendwie so, irgendwie ist das noch nicht so das Richtige, weil es war uns immer zu theoretisch. Ne? Ja, also, weil ich finde, es ist ja bei Weiterbildungen so, ja cool, dann lernst du was in der Theorie und dann denkst du so, wie kann ich das jetzt auf meinen ganz praktisches Arbeiten ummünzen. Und das ist so unser Ansatz, dass wir sagen, okay, wir wollen ganz viel Praxiswissen vermitteln. Wir wollen, dass die Leute an ihrem konkreten Projekt arbeiten können. Und das ist auch echt total cool. Also die erste Runde im Frühjahr hat mega Bock gemacht. Das war so schön, auch so dieses Interdisziplinäre. Also weißt du, da hast du dann irgendwie Menschen gehabt, die irgendwie sich um die Architektur von Festivalaktivierungen von Marken auf dem Festival beschäftigt, dann aber auch jemanden aus dem Gastronomiebereich, jemanden aus dem Ticketing, jemand, der irgendwie Produktion mitarbeitet. Also es war irgendwie so divers an Skills, die da mit eingebracht wurden, und das hat halt den Effekt gehabt, dass die Menschen auch miteinander natürlich ganz viel gearbeitet haben und voneinander gelernt haben, und das fand ich einfach so geil. Das hat so Spaß gemacht. Ja. Und da gibt es jetzt im Herbst nochmal eine Ausgabe, Ende Oktober. Und es ist halt, der Club of Change ist quasi auch ein Netzwerk, was darüber hinaus auch bestehen bleibt, weil bei dem Thema braucht man einfach auch Austausch und irgendwie so eine Peer Group.
Du hast gerade noch was gesagt, das hatte ich ja auch noch auf meiner Liste, das interessierte mich auch noch, weil ihr ja das auch unter anderem bei der CO Pop mit diskutiert habt, also Katrin war das ja vor allen Dingen, Green Sponsoring ist da das Stichwort, das ist ja eben auch so leicht an oder fallen lassen. Da würde mich tatsächlich nochmal interessieren, kannst du da mehr zu sagen, was das bedeutet, was das ist oder wo da auch dann der Nutzen sozusagen drin ist?
Green Sponsoring ist natürlich insofern relevant, einfach weil viele Tickets für Festivals beispielsweise können ja nur so in Anführungszeichen günstig sein, weil Sponsoren das eben querfinanzieren. Also das heißt, Sponsorings sind für Festivals extrem wichtig, damit die überhaupt stattfinden können. Und ja, in dem Moment, wo halt einfach ein Sponsor sagt, hey, das Thema ist mir wichtig, das wäre halt eine mega Stellschraube, weil wenn quasi die Geldgeber sagen, hey, wir wollen das Thema supporten, dann ist ja automatisch auch einfach mehr Geld fürs Thema da. Und deswegen ist das extrem, ja, extremer Stellschraube, wo man einfach auch Dinge verändern kann, weil hier einfach Geld ist, so. Und wir haben auch wirklich schon Marken, die auch auf uns zugekommen sind, die im Festivalbereich unterwegs sind, wo es genau darum geht, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen das irgendwie unterstützen, was können wir machen? Und das ist natürlich ein Mega-Signal, wenn die Marken auch anfangen zu verstehen, was sie da eigentlich für einen Einfluss haben.
Ja. Was gibt es da für gute Beispiele, wo man sagt, naja, klar, die geben erstmal Geld und mit dem Geld drängst du dann ja vielleicht auch in bestimmte Bereiche rein, aber es geht ja sicherlich auch um das, was vor Ort so passiert, ne? Was vielleicht verteilt wird, wie man dargestellt wird.
Ja, also ich will jetzt keine konkreten Marken irgendwie rausstellen, aber was man als Marke auf jeden Fall total gut natürlich machen kann, ist, dass man auch, ich sag mal, über das ganz Naheliegende, dass man sich fragt, okay, meine Aktivierung, die ich vor Ort habe oder meine Bühne oder was ich mir da auch immer hinstelle, dass man irgendwie bei sich selber anfängt und guckt, wie nachhaltig und kreislauffähig kann ich das eigentlich umsetzen. Das ist für mich so ein bisschen so ein No-Brainer, also dass ich einfach gucke, okay, was kann ich bei mir selber machen? Können Marken natürlich auch sagen, hey, okay, wir querfinanzieren irgendeine Innovation auf dem Festival. Ne? Also das ist halt auch, weil Marken funktionieren ja bisher sehr viel so, dass sie sagen, wir brauchen das größte, geilste Modul, damit wir auffallen. Und ich denke mir so, ja, aber ist doch auch geil, wenn man irgendwas richtig Innovatives auf einem Festival mitfinanziert und da dann dein Name irgendwie draufsteht. Und ja, ich finde dieses Verteilen von so kleinen Kram, das ist einfach, da, weiß ich nicht, sowas braucht man eigentlich nicht.
Verstehe. Ja. Jetzt steht ja demnächst ein weiteres Festival an, nämlich das Reeperbahn-Festival. Da habe ich gesehen, seid ihr auch involviert. Und erzähl doch mal, was ihr da genau macht und was man da von euch erwarten kann.
Ja, sehr gerne. Und ich muss da eigentlich die Vorgeschichte erzählen.
Ja.
Und zwar, Katrin und ich, wir haben ja manchmal so fixe Ideen und dann werden die auf einmal Wirklichkeit. Und eine dieser Ideen war tatsächlich die Sustain-Konferenz letztes Jahr. Die haben wir zusammen mit Green Events Hamburg umgesetzt im Rahmen des Reeperbahn-Festivals oder während des Reeperbahn-Festivals und in Kooperation. Und unsere Idee war nämlich, dass wir irgendwie mal eine coole Kreislauffähigkeits- und Nachhaltigkeitskonferenz zum Thema Musik und Veranstaltungen umsetzen wollen. Und ja, da hat Katrin sich quasi so ein Handshake-Deal für eine Förderung am Bahnhof abgeholt. Kein Witz. Also Katrin, wie gesagt, war mal Booking-Agentin, da hat die auf jeden Fall gute Skills. Und ja, das haben wir letztes Jahr halt umgesetzt und dann, wissen wir alle, kamen die Haushaltskürzungen und deswegen gab es jetzt den Sustain Summit, so wie es letztes Jahr war, dieses Jahr leider nicht, aber das Reeperbahn Festival, da sind wir auch echt sehr, sehr dankbar, ist auf uns zugekommen und haben gesagt so, hey, wir haben Bock, dass das trotzdem irgendwie weiter existiert und deswegen gibt es jetzt die Sustainability Sessions, die wir kuratieren dürfen zusammen mit Green Events Hamburg und ja, auch da geht es um das Thema Empowerment, also dass man wirklich sehen kann, hey, hier geht es irgendwie darum, Mut zu machen und Bock zu machen aufs Thema und eine Session, auf die ich mich persönlich mega freue, ist das Thema Nachhaltigkeit als finanzieller Vorteil, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Okay. Und genau, da werden wir mit unter anderem Stefan Tanscheid von FKP, aber auch jemandem von der Rügenwalder Mühle sprechen. Also es wird so eine Fishbowl-Diskussion, wo man interaktiv teilnehmen kann, wo es einfach mal darum gehen soll, wie kann man sich das als Unternehmen eigentlich leisten, diese nachhaltige Transformation? Und da bin ich mega gespannt, was dabei rauskommt. Und Rügenwalder ist deshalb dabei, weil die ja es tatsächlich geschafft haben, so ihr Kerngeschäft auch richtig krass zu drehen. Ja. Und ja, da wird es auf jeden Fall ein paar spannende Inputs geben.
Okay, ja, das klingt wirklich gut.
Ist übrigens am 20. September. Kleiner Werbeblock.
Ja. Ich denke, es werden ja viele Leute, die hier zuhören, auch beim Reeperbahn Festival sein. Jetzt könnte man meinen, das reicht schon, aber gibt es noch andere Projekte, die du gerade mit uns teilen kannst oder möchtest? Was passiert sonst noch bei euch?
Ja, also es ist ja irgendwie immer so ein kleiner Running Gag, dass wir immer irgendwie über Projekte sprechen, über die ich noch nicht sprechen darf. Eine Sache, an der wir auf jeden Fall aktuell arbeiten, ist, dass wir an einer Software-Idee arbeiten, wo es um das Thema Ressourcenschonung und Vermeidung von Abfällen gehen soll. auch im Zuge vom Nachhaltigkeitsreporting, weil ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich, wenn man sich in dem Thema nicht so auskennt oder nicht so unterwegs ist, werden so die regulatorischen Vorgaben immer stärker, was so Nachhaltigkeitsberichterstattung anbelangt, und das bringt auch die Veranstaltungsbranche so ein bisschen in Zugzwang. Also Das heißt, es gibt so ein bisschen so eine Professionalisierung der Nachhaltigkeitsbemühungen, und da genau arbeiten wir an der Software-Idee und haben jetzt gerade auch, sind wir in Kontakt mit einer internationalen Künstlerin, um eine Art Konferenz im nächsten Jahr umzusetzen, die eben auch, wo es auch um Empowerment natürlich geht, wo die Branche irgendwie sehen kann, hey, okay, guck mal, da passieren irgendwie richtig geile Sachen, und dass Leute einfach Bock bekommen aufs Thema. Ich glaube, das ist wirklich so das zentrale Anliegen, was wir als The Change Agency haben.
Du kannst den Namen noch nicht verraten. Leider aber nicht. Wie bekannt ist sie denn?
Sehr bekannt.
Sehr?
Ja.
Sehr. Okay. Es ist nicht Adele.
Nein.
Okay, spannend. Was haben wir noch? Ach so, wir wollten vielleicht noch mal kurz eingehen auf den Redfeed-Podcast von der letzten Woche, wo ich mit Andreas Kohl sehr viel über Vinyl gesprochen habe. Ja. Du hast ihn mittlerweile auch gehört, und genau, da kam ja unter anderem auch nochmal zur Sprache, wie sich das alles zusammensetzt. Es war sehr detailliert, ich habe es einigermaßen verstanden, obwohl ich ich war ja in Chemie nicht sehr gut, ich habe es einigermaßen verstanden, und da kam er unter anderem dann auch zur Sprache, dass manche Dinge vielleicht auch so ein bisschen überbordend promotet werden. Es geht um Begrifflichkeiten und so weiter. Aber das hat Andreas im Nachgespräch dann nochmal gesagt. Das fand ich ganz interessant, dass er meinte so, naja, also ähnlich wie das auch in anderen Branchen jetzt schon ist, geht er davon aus, dass das Vinyl, also die Schallplatte, in 4 bis 5 Jahren eigentlich fossilfrei sein kann oder wird. Ich weiß nicht, hast du noch Eingaben dazu? Hast du Anmerkungen dazu? Oder fangen wir vielleicht so an, wie gut glaubst du, ist es ein Produkt so zu promoten, dass es den Anschein hat, als wäre zum Beispiel eine Schallplatte Bio oder so, ne?
Ja, das ist natürlich klassische Promo. Ich sag mal so, das Problem wird sich von alleine abschaffen. Ich glaube, das hat Andreas ja auch thematisiert, die Green Claims Directive. Also Es gibt ja gesetzliche Vorgaben, nachdem man auch das Wort klimaneutral nicht einfach nur so verwenden darf. Also da wird es auf jeden Fall sehr viel schwieriger für Unternehmen, Dinge als bio, klimaneutral oder was auch immer zu bezeichnen. Deswegen glaube ich, das sehe ich jetzt gar nicht so kritisch, weil das wird sich einfach von alleine regulieren, weil es da jetzt einfach die Gesetze gibt. Wo man eben auch für wirklich haftbar gemacht wird, wenn man seine Produkte irgendwie benennt und es nicht belegen kann. Also wenn du sagst, okay, meine Vinylplatte ist 100% recyclingfähig oder klimaneutral, dann musst du es beweisen können. Und wenn du das nicht kannst, dann machst du dich halt strafbar. Deswegen glaube ich, ja, das wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich kein Problem mehr sein. Und dass Unternehmen das machen, ja, ich meine, so sind halt Unternehmen meistens, ne? Also man versucht halt dann auf die vielversprechendste Idee irgendwie so viel wie möglich draufzuhauen. Und also ich verstehe auf jeden Fall, dass man da kritisch sein muss, und das sollte man auch bleiben. Nichtsdestotrotz, was ich quasi nach dem Anhören des Podcasts, also ich fand es auch übrigens super spannend, auch wie in der Detailtiefe, also ich musste ja in meinem Biostudium Chemie im Vordiplom haben und dachte so, oh mein Gott, okay, ich weiß nicht, ob ich noch folgen kann, aber ich fand es mega, mega interessant. Ich glaube, da fiel irgendwie auch ein Satz so von wegen, nur weil man jetzt irgendwie Energie eingespart hat, ist es noch lange irgendwie kein besseres Produkt. Und das ist mir so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also da habe ich so gedacht, na ja, aber tatsächlich, und da hatten wir uns ja, weiß ich gar nicht, ob wir das im Podcast oder so mal beim Telefonat irgendwie hatten, dass das Thema Energie, das ist halt das Riesenthema. Und zwar bei allem. Also wenn wir diese Klimakrise in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir das Energiethema in den Griff kriegen. Ja. Ja. Deswegen ist das durchaus was. In der Nachhaltigkeit ist ein ganz zentraler Begriff die Wesentlichkeit. Ja, also Nachhaltigkeit kann ja ganz schnell überfordern, weil es so kleinteilig ist. Und deswegen gibt es die Wesentlichkeit. Also guck einfach, was ist hier jetzt gerade wesentlich? Ist es wesentlich, jetzt am Beispiel einer Vinyl, ob die jetzt in Plastik eingepackt ist oder in Maisstärkefolie? Nee, also es ist eigentlich wesentlicher, wie viel oder welche Energie hat man verwendet, um dieses Produkt herzustellen. Und das ist am Ende halt ein fossiles Produkt, ne? Das ist halt ein Problem. Ja. Genau, das ist irgendwie noch so ein Zusatz, den ich irgendwie wichtig fand, dass man da irgendwie nochmal auf die Wesentlichkeit auch guckt. Und eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, ist, ich finde es total gut, dass so viel über die Frittenfett-Vinyl gesprochen wird. Nicht, weil das Produkt an sich das Geilste ist, sondern weil es halt eine Aufmerksamkeit aufs Thema bringt und Menschen dazu bringt, Dinge zu hinterfragen und auch vielleicht einen Blickwinkel nochmal neu aufzumachen, den man vielleicht vorher nicht hatte. Ne? Also das ist, finde ich, schon auch wichtig, weil je mehr man es auch thematisiert und zeigt, okay, da ist irgendwie Interesse, umso mehr haben Unternehmen dann auch Bock, in die Richtung zu investieren. Wenn die merken, okay, da ist ein Interesse an dem Produkt, dann verwenden wir mal mehr Zeit und Energie darauf, um da irgendwie dran zu arbeiten. Und das finde ich halt einfach wichtig, um besser zu werden, weil wir sind momentan halt einfach an einem Punkt, wo wir die perfekten Lösungen noch nicht haben, sondern es befindet sich viel im Umbruch und da braucht es halt diese Zwischenzeit.
Ja, ich bin halt immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe das einerseits genauso wie du, andererseits denke ich manchmal so, man muss halt nicht jedes Narrativ so übernehmen, ne? Wenn sich ein großer Künstler, hat er ja gemacht, hinstellt und in verschiedenen Magazinen im Spiegel oder so hinstellt, naja, meine Platte ist aus Frittenfett und die riecht auch nicht, dann ist das natürlich so der große Aufmacher, aber dass das dann immer so übernommen wird und nicht hinterfragt wird, das finde ich dann immer manchmal so ein bisschen schwierig und frage mich dann, ob es dann irgendwann vielleicht dann auch eher schlecht ist, wenn die Leute sagen, naja, also da ist doch gar kein Frittenfett drin. Jetzt mal sehr plakativ und vereinfacht gesagt. So, ne? Das ist immer so, wo ich mich frage, ist das so der richtige Kommunikationsweg? Ne?
Ja, total. Also im besten Fall ist man halt total transparent. Ne? Also dass man halt wirklich sagt, okay, also aus Promo-Sicht verstehe ich, warum man es so plakativ macht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Künstler alle Informationen erhalten hat zu dem Produkt.
Das wird der Punkt sein.
Ne? Ja. Also das ist halt, ich finde, das ist dann auch eine Aufgabe von dem Team drumherum, dass man sagt, okay, das kann schon eine Headline sein, so, aber du musst halt trotzdem auch erzählen, die ganze Geschichte erzählen. Ja, so, genau. Ne? Das ist halt immer wichtig, so generell bei Nachhaltigkeit, weil das ist so eine der Greenwashing-Themen, wenn man nicht die ganze Geschichte erzählt.
Ich fand es gerade super spannend nochmal, dass du von dieser Wesentlichkeit gesprochen hast. Finde ich einen sehr interessanten und guten Punkt, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, ihr macht das ja seit 3 Jahren, es ist ja irgendwie auch ein Kampf, ein inhaltlicher Kampf für euch. Und mich tatsächlich gefragt habe, wie motiviert ihr euch in solchen Zeiten? Weil man liest und hört das ja immer wieder. Und das ist ja sicherlich auch ein Punkt, dass die Leute sagen, ey, es gibt so viele Krisen auf der Welt, ey, jetzt soll ich mich auch noch mit Nachhaltigkeit beschäftigen, ey, können wir ja das vielleicht mal kurz hinten anstellen und dann steht ihr da mit zugegebenermaßen immer sehr positiver, guter Laune, was echt total angenehm ist und steht da und dann denkst du so, wie schafft ihr das? Also, wie motiviert ihr euch jedes Mal?
Ja, also um die ganze Geschichte auch hier zu erzählen, wir haben nicht immer gute Laune.
Ja, das weiß ich. Hat niemand, aber...
Nee, also ich glaube, ganz viel liegt einfach in dem Gemüt, was Katrin und ich haben. Wir sind beide sehr lösungsfokussiert. Menschen sind häufig sehr problemfokussiert. Also da, wo andere sofort im Problem denken, denken wir, glaube ich, einfach schnell in Lösungen. Und genauso auch Rosa, unsere Mitarbeiterin, die ist ja auch, ne, die ist da sehr ähnlich. Und ich glaube, wir sind auch einfach totale, wir sind halt sehr optimistisch, weil ich muss auch sagen, ich habe natürlich die Tage, wo ich das total überhaupt nicht sein kann und das darf man aber auch bei uns sein. Also wir haben auch, ne, so wenn man halt mal einen Tag hat, wo man sagt, ey, heute geht gar nichts, weil irgendwie ist einfach alles gerade kacke und man hat so diese Weltschmerztage, dann ist das auch in Ordnung. Und ich finde, das ist auch absolut wichtig, dass man das auch zulässt, ja, weil zu sagen, es ist alles einfach und heititai, so ist es halt nicht. Ja, aber ich denke mir so, was bringt es einem denn, einfach nur auf der Negativ- und Problemschiene rumzufahren? Das bringt uns halt nicht weiter. So, es ist einfach so. Und ich glaube, man kann gut gelaunt und humorvoll mit dem Thema umgehen und trotzdem die Wichtigkeit des Themas oder auch die Seriosität des Themas nicht runterspielen. Das ist tatsächlich auch was, wo ich mir manchmal so Gedanken mache, ob Leute denken, nur weil wir versuchen, es einfach und mit mehr Leichtigkeit zu vermitteln oder mit Humor, dass Leute deswegen denken, wir sind nicht kompetent. Weißt du, das ist schon ein Gedanke, der mir manchmal so im Kopf rumschwirrt. Wir sehen, es ist natürlich total oberflächlich, aber es kann schon sein, dass Leute das denken. Aber ja, ich denke mir so, dieses ganze problemfokussierte Negative, also das wird uns nicht den Wandel bringen, und wenn wir die Gesellschaft transformieren wollen, dann müssen wir auch zeigen, so ganz plakativ, ne, okay, weniger Autos heißt halt auch einfach bessere Luft, und weniger Autostraßen heißt vielleicht mehr Straßen, wo Bäume stehen, und Menschen machen Urlaub in der Natur. Warum? Ne? Also ich meine, es hat Gründe. Also so, das ist sehr plakativ, aber ich glaube, man muss wirklich immer zeigen, was halt die Chancen und Möglichkeiten sind, die das mit sich bringen kann, dass nur weil es anders werden wird, es halt einfach auch gut werden kann. Ja. Und ja, klingt kitschig, aber ist so.
Weiß schon, ja. Cool. Gibt es sonst noch was, was dich in letzter Zeit wirklich sehr begeistert hat, in deinen Themen zum Beispiel, wo du jetzt gar nicht involviert warst, aber wo du zum Beispiel sagst, ey, großes Vorbild, oder hat mich total umgehauen, wie bestimmten Themen umgegangen wurde?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, also so ad hoc. Wir waren letzte Woche bei Coldplay beim Konzert in München.
Ja.
Die sind ja tatsächlich so ein bisschen Vorreiter bei dem Thema, aber da gibt es natürlich auch viel Gegenwind, sage ich jetzt mal. Und ja, da ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber die machen schon ziemlich viel, muss man sagen. Das fand ich auf jeden Fall krass, mit welcher Detailtiefe sie da teilweise arbeiten. Also wir hatten uns auch kurz mit der Nachhaltigkeitsmanagerin von Coldplay unterhalten, die uns so ein bisschen was erzählt hat. Das war auf jeden Fall super spannend. Und ansonsten fand ich zuletzt tatsächlich von Music Declares Emergency und Crowd Impact jetzt diese Adele-Umfrage, das fand ich irgendwie einen geilen Move, weil ich dachte so, ey, ich finde das cool, damit tut man niemandem weh, man hat irgendwie einfach mal Daten, und das fand ich irgendwie cool, weil das war auch so eine spontane Aktion, und das hat mich irgendwie voll gefreut, zu sehen. Ja. Dass so eine aktivistischen Aktion irgendwie auch so wertvollen Daten-Input liefern. Ja. Okay.
Gut, ich würde sagen, ich wünsche euch, dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Ich denke, wir sehen uns auf dem Reeperbahn-Festival. Für alle, die noch Fragen haben, meldet euch bei mir, bei euch vor allen Dingen. Wir können es vermitteln. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Zum Ende hin, wie immer, ein Dankeschön an dich, dass du mir bis zum Ende durchgehört hast. Und ihr wisst ja, jede Bewertung, jede Weiterempfehlung hilft mir, hilft uns weiter, diesen Podcast zu produzieren, der ja gratis ist und versucht, Wissen zu vermitteln. In den nächsten Wochen geht es definitiv weiter. Es gibt spannende Gäste, und abonniert einfach diesen Podcast, um zu sehen, wer das nächste Mal mit dabei ist. Wenn ihr Gäste oder Themenwünsche habt, ihr wisst ja, auf all unseren Kanälen erreicht ihr mich und uns. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, genießt sie, und ich bedanke mich am Ende auch nochmal bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Macht es gut, ciao.